Da schreibt der Apostel: Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen. Denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis die Völker sich ihm vollzählig zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. In der Heiligen Schrift heißt es ja auch, von Zion her wird der Retter kommen und alle Gottlosigkeit von Jakob nehmen. Das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen geschlossen habe. Er wird erfüllt, wenn ich ihre Sünden von ihnen nehme. Betrachtet man es von der guten Nachricht her, dann sind sie Feinde geworden. Und das kommt euch zugute. Betrachtet man es aber von daher, dass Gott sie erwählt hat, dann bleiben sie von Gott geliebt. Es waren ja ihre Vorfahren, die er einst erwählt hat. Denn was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wenn er einmal berufen hat, der bleibt es. Früher habt ihr Völker Gott nicht gehorcht. Aber weil die Juden ungehorsam waren, hat Gott jetzt euch sein Erbarmen geschenkt. Genauso gehorchen sie Gott jetzt nicht, weil er euch sein Erbarmen geschenkt hat. So werden künftig auch sie sein Erbarmen finden. Denn Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will. Das, was du sagst, gilt, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir das glauben, dir das glauben. Amen. Drei ganze Kapitel. Ich meine, kennst du so Geschichten, wo du die damit um und umschlagst und denkst, wie gibt's das? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Oder das gibt's aber jetzt nicht wirklich Sachen. Unsere bundesdeutschen Nachbarn würden sagen, das geht ja mal gar nicht. So geht's dem Paulus. Wer den Römerbrief ein bisschen kennt, weiß, diese Verse, die ich jetzt vorgelesen habe, das ist ein Schluss, eine Zusammenfassung. Drei ganze Kapitel lang, Römer 9 bis 11, schlagt sich Paulus um und um mit so einer "Wie gibt's das?" Frage. Wie gibt's das, dass ausgerechnet Israel den Messias nicht erkennt und nicht akzeptiert? Wie gibt's das? Wie kann das sein? Ich meine, Israel, das auserwählte Volk, das Volk, das Gott extra ins Leben gerufen hat, damit die Welt an diesem Volk sieht, wer er ist. Ausgerechnet die. Sehen den Messias, haben alle Verheißungen, wissen alles, was im Alten Testament über ihm steht und merken es nicht. Oder wollen es nicht merken. Wie gibt es das? Und wenn du genau hinschaust, und das tut Paulus dann, merkst, es braucht dich nicht wundern. Es hat nie passt zwischen Gott und Israel. Ich meine, schau dir Paulus selber an. Der war sowas wie der israelitischste Israelit, den du überhaupt denken kannst. Er sagt selber: Ich wurde am 8. Tag beschnitten. Ich gehöre zum Volk Israel, zum Stamm Benjamin. Ich bin ein Hebräer und stamme von Hebräern ab. Nach dem Maßstab des Gesetzes war ich ein Pharisäer. Abstammung über jeden Zweifel erhaben. Streng nach Vorschrift in den Bund Gottes mit den Nachkommen Abrahams aufgenommen. Und bitte nicht vergessen, wenn er sagt Pharisäer. Pharisäer, das waren die 150-Prozentigen. Was immer die Tora fordert, die fünf Bücher Moses, das die heiligsten aller heiligen Schriften Israels, wir legen sicherheitshalber nochmal so viel drauf, damit wir es ja einhalten. Und Paulus war studierter Theologe, Schriftgelehrter. Der hat die heiligen Schriften Israels von hinten bis vorn beherrscht. Das, was wir heute das Alte Testament nennen, hat wahrscheinlich große Teile auswendig kennen. Wer von euch kann mindestens ein Kapitel aus der Bibel auswendig? Psalmen gelten nicht. Außer es ist der 119er. Außer es ist der 119. Der gilt. Paulus konnte weite Strecken auswendig. Der hat sie auskennt. Und sogar Paulus, der Super-Israelit, hat den Messias nicht erkannt. Hat die Gemeinde bekämpft und verfolgt, bis sich ihm den Messias selber vorgestellt hat. Das war dann ziemlich umwerfend. Es hat nie passt zwischen Gott und Israel. Ganz am Anfang. Israel ist gerade erst aus Ägypten raus. 3 Monate, nachdem sie aus Ägypten raus und durch Schilfmeer gezogen sind. Da sagt Gott zu ihnen, sie sollen sein Volk sein. Ein Volk von Priestern. Ein heiliges Volk. Priester. Alle miteinander. Berufene, die zwischen Gott und den Menschen vermitteln. Das hat man kennt in der Antike. Das hat es überall gegeben. Priester, die mit Gott sprechen oder halt bei den meisten Völkern mit den Göttern und die für die Menschen mit Gott reden oder mit den Göttern meistens. Das war normal. Aber ein ganzes Volk, lauter Priester, jeder und jede Einzelne in dieser direkten, unmittelbaren, persönlichen Beziehung zu Gott, dass du keinen Vermittler brauchst und selber für andere zum Vermittler werden kannst oder zur Vermittlerin. Das war neu. Das hat es nicht gegeben. Das war unerhört, das war undenkbar. Israel hat es auch nicht denken können. Weil gleich nachdem Gott vom Berg Sinai herunter ihnen die 10 Gebote gegeben hat, die haben es alle gehört. Gleich danach sagen sie zu Mose, red du mit uns. Auf dich wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir. Das war ihnen zu viel. Das war zu steil. Das war zu direkt. Selber vor Gott stehen, das drückt man nicht durch. Wir brauchen Vermittler. Und dann bekommt das Volk von Priestern selber Priester. Berufene, die vor Gott stehen für sie. Sie sollten für die anderen, für die Goyim, die Heiden, die Nicht-Israeliten, die anderen Völker, also uns, sie sollten die Vermittler zu Gott sein und brauchen selbst Vermittler. Es hat von Anfang an nicht gepasst. Und ich meine, schaut euch die Geschichte an, ein paar Wochen später ist Israel fast am Ziel. Kanaan, das Land, das ihnen Gott versprochen hat, ist in Reichweite. Und Überraschung, da sind Leute drin. Damit hat ja gar keiner gerechnet. Ich meine, ihre Vorfahren, Abraham, Isaak, Jakob, die haben dort gewohnt. Aber woher soll man wissen, dass die Kanaaniter von damals Nachkommen haben? Entschuldigung. Jedenfalls Panik, da kommen wir nicht rein. Wir werden alle sterben. Dass es da einen Gott gibt, der sie vor ein paar Wochen durchs Schilfmeer gebracht hat, der die Ägypter versenkt hat, das ist schon immer am Radar. Und sie verweigern und sie müssen zurück in die Wüste, 40 Jahre lang. Es geht so weiter. Wenn du das Alte Testament anschaust, es ist eine einzige Geschichte davon, wie Israel ständig meint, es geht ohne Gott da, sie kriegen es selber hin, die Götter, die sonst da am Markt sind, sind viel interessanter und alle anderen rundum verehren die ja auch diese Götter, man kann nicht so intolerant sein, man hat eh den Tempel für Gott auch. Und dann sind da immer Einzelne, mal ein Prophet, mal ein König, die sagen, Moment. Die Idee war ja eigentlich, dass sie uns unterscheiden von den anderen. Dass wir anders sind. Dass man an uns merkt, wer wirklich Gott ist. Einer. Das Glaubensbekenntnis Israels. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott. Der Herr allein, so wie es der Gerald vorhin vorgelesen hat. Und da, wo bei uns allein steht, da steht im Original im Hebräischen ein Zahlwort, eins. Der eine Herr, gibt keinen anderen. Auf Neudeutsch, the one and only. Es hat nie passt zwischen Gott und Israel. Das Volk von Priestern, gedachtes Musterbeispiel Gottes. Das Volk, an dem die Goyim, die Heiden, also wir, sehen sollen, wie das ist, wenn du mit Gott lebst. Die sehen an Israel, wie das ist, wenn unser eins mit Gott lebt. Jahrhunderte lang, inzwischen sind es Jahrtausende. Es hat nie passt. Aber weißt du was? Es war nie zu viel. Es war nie zu viel. Die eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an das Jahr 2019. Ist noch nicht so lange aus. Also die damals noch nicht auf der Welt waren, sind drüben im Minikigo. Als der damalige Bundeskanzler Kurz vor die Medien getreten ist und gesagt hat, meine Damen und Herren, was hat er gesagt? Meine Damen und Herren, es reicht. Die Ibiza-Affäre. Ja. Und dann hat er der FPÖ, damals unter Heinz-Christian Strache, die Koalition aufgekündigt, weil das, was da in Ibiza passiert ist, 2 Jahre vorher und dann veröffentlicht worden ist, das war zu viel. Gott hat es nie zu Israel gesagt. Gott hat nie gesagt, es reicht. Nie. Ich weiß, da gibt es diese eine Geschichte, kennt ihr, gleich nach der Begegnung am Berg Sinai, ein bisschen was über 4 Monate, nachdem sie aus Ägypten raus sind, da halten es die Israeliten schon wieder nicht aus mit diesem Gott. Der ist so anders, wie diese Göttergestalten, die man kennt. Und sie wollen einen Gott, den man anschauen kann und sich vorstellen kann. Sie wollen ja gar keinen anderen Gott. Dieses sogenannte goldene Kalb, das war keine fremde Gottheit. Das war ein Bild für den Gott Israels, für den Herrn. Eine Stierstatue, weil er so stark ist. Die Bibel macht ein Kalb daraus, weil es einfach lächerlich ist, wenn man Gott mit sowas darstellen will. Gemeint war es als Stier. Du kannst dir Gott nicht vorstellen. Weil Gott, den du dir vorstellen kannst, den kannst du auch wegstellen. Und das geht nicht. Und an der Stelle, wo sie dieses goldene, komische Viech aufstellen, sagt Gott zu Mose, jetzt lass mich, denn ich bin zornig auf dieses Volk und will es vernichten, aber dich werde ich zu einem großen Volk machen. Hört sich an, wie es reicht, oder? Hat sich Gott anders überlegt? Die meisten vielleicht werden wissen, wie die Geschichte weitergeht. Mose hält sich nicht an das, was Gott sagt, nämlich lass mich. Mose redet auf Gott ein, das kannst du nicht machen. Wie stehst du denn dann da vor die anderen Völker, vor die Ägypter? Zuerst holst du Israel raus und dann vernichtest du sie. Und Gott geht darauf ein und lässt Israel weiter existieren. Weißt, wenn du diese heidnische Vorstellung vor Gott hast, so wie es uns die griechischen Philosophen eingeredet haben, ja, da sitzt er hoch oben im Himmel, erhaben, unberührt, unbewegt, nichts kratzt ihm. Und wenn er mit Menschen in Beziehung tritt, dann genauso unbewegt, souverän, fast gleichgültig. Dann macht die Geschichte keinen Sinn. Gott, der so angefressen ist, dass er seinen Plan mit Israel, den er seit Jahrhunderten verfolgt, über den Haufen schmeißen will, und dann lässt er sich vor einem einzelnen kleinen Hansel beschwatzen, dass er es da wieder anders macht. Das geht nicht auf. Aber weißt, so zeichnet die Bibel Gott nicht. Erhaben, unberührt, weit weg, steht über allem drüber. Das haben sich die Griechen ausgedacht. Und die waren Heiden. Entschuldigung, ahnungslose Heiden. Die Bibel zeichnet einen Gott, der mit seinen Menschen mitlebt und mit seinem Volk sowieso. Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Nicht anders als ein Mensch mit dem anderen redet. Du kannst dieses ein Mensch mit dem anderen auch übersetzen, wie ein Mensch mit seinem Freund redet. Wenn du das weißt, wenn du die Bibel ein bisschen hebräisch liest und nicht griechisch, dann hörst, wie Gott seinen Freund Mose herausfordert. Komm, Mose. Ich bin so sauer auf Israel. Ich putze dich jetzt weg. Mach ein neues Volk aus deinen Nachkommen. Komm, Mose, sag was. Du kennst mich doch. Und Mose macht genau das, was sein Freund von ihm erwartet. Geh bitte, das kannst du nicht machen. Du doch nicht. Es war nie zu viel. Gott hat nie gesagt, meine Damen und Herren Israeliten, es reicht. Ich kündige den Bund auf. Ihr seid nicht mehr mein Volk. Nie. Sie waren immer sein Volk und sie sind immer noch sein Volk. Egal, wie sie sie aufgeführt haben, egal, wie sie heute aufführen, bis heute, es hat sich nichts geändert und es wird sich nichts ändern. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wen er einmal berufen hat, der bleibt es. Jedes Mal, wenn Israel ihm davongerannt ist, hat er wen geschickt, dass er sie zurückholt. Oder die, die sich zurückholen lassen. Und so gut wie jedes Mal, ich habe jetzt die Bibel nicht von vorn bis hinten durchforstet, ob es wirklich jedes Mal war, darum sage ich so gut wie. Ja, aber so gut wie jedes Mal hat er dazu gesagt, da kommt noch einer, der bringt es endgültig in Ordnung. Der bringt euch endgültig in Ordnung. Es kommt noch einer, der macht euch zu dem Volk Gottes, das ihr immer schon sein solltet und das ihr nie wart. Und es hat immer in Israel welche gegeben, die haben auf den gewartet, den Retter, den König, den Menschensohn. Und wie Israel seine letzte ultimative Dummheit macht, wie der Menschensohn kommt und Israel verweigert, na du nicht. Wie der Schriftgelehrte Shaul, Exil-Israelit aus der Stadt Tarsus, liegt heute in der Türkei an der Mittelmeerküste, heißt immer noch Tarsus, wie der Schriftgelehrte Shaul aus Tarsus fassungslos vor der Frage steht, wie gibt's das, dass ausgerechnet Israel den Messias, den Menschensohn, nicht erkennt und nicht akzeptiert. Da geht ihm auf, Gott ist geradezu unfair gerecht. Unfair gerecht. Israel sollte ein Volk von Priestern sein. Das Musterbeispiel Gottes. Das Volk, an dem die Welt sieht, wie das ist, wenn Menschen mit diesem Gott leben. Und Israel hat diesen Auftrag verweigert. Und Gott macht Israel zu einem Musterbeispiel dafür, wie er mit Menschen umgeht, die sich ihm verweigern. Mitten in dieser Rebellion Israels, durch diese Rebellion Israels, zeigt Gott der Welt, wer er ist. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wenn er einmal berufen hat, der bleibt's. Friedrich II. Von Preußen, der Erzgegner Maria Theresias, die Deutschen sagen Friedrich der Große, wir sagen das nicht. Na bitte, ja. Friedrich II. Von Preußen war ein großer Skeptiker und Gottesleugner und Spötter. Sagen Sie mir einen Gottesbeweis, hat er gefordert. Und einer seiner Generäle, ein Christ, hat gesagt, Majestät, die Juden. Darauf hatte Friedrich keine Antwort. Dass es dieses Volk immer noch gibt, nach allem, was er aufgeführt hat, nach allem, was die Welt ihm angetan hat. Und das ist kein Gottesbeweis. Was Gott aus Gnade geschenkt hat, das nimmt er nicht zurück. Und wenn er einmal berufen hat, der bleibt, das schreibt Rabbi Shaul aus Tarsus, Paulus. An diesem Volk zeigt Gott der Welt, wer er ist. Israel ist das Musterbeispiel Gottes. Israel ist das Musterbeispiel dafür, wie Gott mit Menschen umgeht. Israel ist das Musterbeispiel dafür, wie Gott mit Sündern umgeht und mit Sünderinnen. Israel ist das Musterbeispiel dafür, wie Gott mit dir umgeht. Du kannst aber davonrennen. Du kannst dich mit Händen und Füßen gegen ihn wehren. Oder du kannst es auf christlich machen, ist eh alles gut und fromm, so genau will ich es gar nicht wissen. Und du kannst und du wirst enorm wehtun dabei. Schau da an, quer durchs Alte Testament, wie Israel gegangen ist, was es sie gekostet hat, wenn sie Gott davor gerannt sind. Und jedes Mal hat er sie eingeladen. Jedes Mal hat er sie rufen lassen, dass sie zurückkommen. So geht Menschen, Gott mit Menschen um. So geht Gott mit Sündern um und Sünderinnen. So geht Gott mit dir um. Israel verweigert sich Gott und es macht damit genau das, wozu es Gottes berufen hat. Es zeigt der Welt, wer Gott ist. Es zeigt den Goyim, den Heiden, uns, wer Gott ist, wie Gott ist, was für einen Gott wir haben. Gott hat alle im Ungehorsam festgehalten, weil er allen sein Erbarmen schenken will, schreibt Rabbi Shaul aus Tarsus, Paulus. Israel will sein Erbarmen schenken und den Goyim, Israel und dir. Der Menschensohn ist gekommen, der Menschensohn ist gestorben und der Menschensohn ist auferstanden, weil keiner gut genug ist für Gott. Und keine. Israel nicht, die Goyim nicht, du nicht. Der Menschensohn, Jesus, der war und ist Israel in Person. Der Menschensohn, der Messias, der ist das, wozu Israel berufen war, wozu Israel berufen ist, dass die Welt sieht, wer Gott ist, dass du siehst, wie Gott ist. Unfair gerecht. Der die Latte so hoch legt, dass keiner schafft. Israel nicht, die Goyim nicht, du nicht. Damit er allem und jeden und jeder und dir sagen kann, glaub an den Herrn Jesus, dann wirst du gerettet. Und mehr braucht es nicht. Vielleicht hast du eine Geschichte, wo du dich verweigert hast. Und Jesus hat dich nicht davor rennen lassen. Da zählt es euch nachher gegenseitig.